Hallo und herzlich willkommen zur 104. Folge von meinem Podcast Jetzt erst recht positiv leben mit Parkinson. Mein Name ist Katrin Wersing und ich spreche hier seit über 5 Jahren mit Menschen, die an Parkinson erkrankt sind und mit ihren Angehörigen. Ja, und gemeinsam versuchen wir herauszufinden, was uns trotz und mit der Erkrankung im Leben hält, was uns Kraft gibt und welche hilfreichen Impulse und Strategien wir anderen weitergeben möchten. Heute habe ich Marco Hamburger zu Gast, den ich etwas hartnäckig verfolgt habe mit meiner Podcast-Anfrage, weil ich sein Projekt mit dem Titel Kill Parkinson mit großem Interesse schon länger verfolgt habe. Heute erzählt er uns endlich mehr von seiner Idee, dem Aufbau eines weltweiten Registers, in dem er Daten von Menschen mit Parkinson sammeln will, um damit vor allem die Grundlagenforschung und die Prävention zu unterstützen. Ein tolles Gespräch mit einem beeindruckenden Mann. Ich wünsche dir viel Spaß beim Hören. Guten Morgen, Marco. Herzlich willkommen bei mir im Podcast heute.
Einen schönen guten Morgen aus Berlin.
Ja, es hat ja endlich geklappt mit uns. Ich wollte dich schon so lange im Podcast haben, habe dich öfter mal angefragt und es gab immer so verschiedene Gründe, warum es noch nicht passte, aber jetzt passt es mit uns und da freue ich mich ganz besonders darauf, heute mit dir sprechen zu können. Und als erstes stelle ich ja immer gerne die Frage, worüber hast du heute schon gelacht?
Ich habe tatsächlich gestern Abend sehr viel gelacht. Ich habe gestern Abend mit meinem 5-jährigen Sohn, der totaler Minion-Fans ist, haben wir uns 2 Stunden Minions angeguckt, gestern Abend vorm Einschlafen sozusagen.
Ah, cool.
Weil meine Frau unterwegs war. Und das war super lustig, weil wir sehr die Minions lieben und einfach da total drüber lachen können. Und es gab viele Momente. Und da ich heute Morgen mit ihm auch unterwegs war, das Fahrrad abholen bei der Kita und wir dann noch Brötchen geholt haben und frisches Brot, hatten wir dann noch viel Zeit, da auch ein bisschen drüber zu quatschen und wieder drüber zu lachen. Das waren dann morgen so die ersten Momente am Aufstehen sozusagen. Das war super.
Ja, sehr cool. Ja, über die Minions kann man wirklich gut lachen. Die machen auch viel Blödsinn.
Genau, aber Minions ist ja so ein Thema, entweder hasst man sie oder man liebt sie. So, und Gott sei Dank ist es so bei meinem Sohn und mir, dass wir sie lieben und Spaß dran haben, ja.
Ja, sehr gut. Meine Jungs lieben die auch. Marco, für alle, die dich noch nicht kennen, wie würdest du dich in 3 Sätzen beschreiben?
Also generell ist das eine Übung, die ich sehr ungern mache. Obwohl ich schon seit 30 Jahren im Job stehe, rede ich wirklich extrem ungern über mich. Ich weiß auch nicht, warum das so ist, hat sich irgendwann mal so entwickelt. Genau, ich würde vielleicht ein bisschen sagen, wie meine Frau mich vielleicht beschreiben würde, als ein Mensch, der, glaube ich, immer auf der Suche ist, irgendwie nach Entdeckungen, Dinge irgendwie immer optimieren und verbessern will, irgendwie immer neue Reiseziele ausprobieren möchte, der sie komplett irre gemacht hat, als wir eine USA-Reise vor ein paar Jahren gemacht haben, Roadtrip, und ich an jeder Ecke irgendwie noch um die Ecke gucken wollte, noch auf den Berg hoch und da noch in den Park rein. Und das ist, glaube ich, das, was sie über mich beschreiben würde, vielleicht auch sagen würde, dass ich ein Familienmensch bin, in der Regel noch als Rheinländer auch relativ viel Humor mitbringe, aber wahrscheinlich auch ziemlich nerven kann, wenn ich halt Dinge, wenn sie mir wichtig sind, bin ich da sehr hinterher, dass die Dinge auch so umgesetzt werden. Ein bisschen Workaholic bin ich wahrscheinlich auch. Ja, das hat sich auch in den letzten 30 Jahren so ergeben, dass ich irgendwie immer was zu tun habe in meiner Freizeit. Dann kam auch Kill Parkinson dazu, logischerweise irgendwann. Bin eigentlich fulltime immer dabei, irgendwas zu machen. Deshalb ein sehr beschäftigter Mensch, aber natürlich auch viel Zeit für die Familie. Die nehme ich mir jetzt.
Ja, schön. Danke. Das ist ja schon mal ein guter Einblick in dein Leben. Und du hast auch schon Kill Parkinson erwähnt. Das ist das Projekt, worüber ich auch auf dich aufmerksam geworden bin. Und da wollen wir gleich noch mal ein bisschen mehr zu hören. Das finde ich nämlich auch super, super spannend. Aber ich würde gerne noch mal erstmal bei dir in deinem Leben mit Parkinson einsteigen wollen. Kannst du uns vielleicht so ein bisschen mitnehmen in die Zeit damals, wie das bei dir losging? Wann und wie hast du denn die ersten Anfänge deiner Parkinson-Diagnose gespürt?
Also ich habe 2015 geheiratet und um den Dreh herum fingen so ein paar Sachen an, dass ich irgendwie Stechen im Oberschenkel hatte, Schulterschmerzen. Dann irgendwann kam dazu, dass ich irgendwie immer, wenn ich beim Crosstrainer war, im Fitnessstudio, hat sich mein linker Fuß verkrampft. Und dann bin ich mehrere Jahre lang bei Orthopäden gewesen, auch bei Neurologen sogar gewesen zum Check-up und keiner konnte sich das so richtig erklären. Also ich war in der Physiotherapie logischerweise dann auch 2-mal die Woche sogar. Und es wurde irgendwie nicht besser. Viel Sport gemacht, war eigentlich fit wie ein Turnschuh, aber heißt, die Dinge haben sich nicht reguliert, nicht verbessert. Und so lief es die ersten Jahre erstmal, was die Anzeichen anging. Und dann kam halt irgendwann dann doch die Diagnose, die ich jetzt auch gar nicht so richtig am Schirm hatte. Und, ja.
Also du hast auch nicht geahnt, was es sein könnte, sondern es hat dich so aus dem Nichts heraus getroffen?
Nee, also obwohl ich im Healthcare-Markt sozusagen beruflich unterwegs bin, hatte ich das nicht auf dem Schirm, Parkinson. Ich hatte zwar, klar, das hatten wir auch Neurologentermine, das kann was Neurologisches sein, aber wenn man so die Neurologie nicht auf dem Schirm hat, was es da für schlimme Erkrankungen gibt, dann hast du das auch nicht so richtig auf der Pipeline, wenn du halt dir selber Gedanken machst, was du haben könntest. Aber dann ging es ein bisschen mehr in die Richtung, weil ich dann irgendwie wurde mir auch schlecht so ein bisschen, wenn ich auf der Tastatur rumgetippt habe. Also heißt, da war schon klar, okay, es wird wahrscheinlich was Neurologisches sein. Aber ich habe mich mit Parkinson und Co. jetzt, außer dass man Muhammad Ali kannte und Michael J. Fox oder so, habe ich mich da auch nie mit beschäftigt, muss ich gestehen. Weil ich hatte auch keine Parkinson-Fälle jetzt bei mir in der Familie. Genau, aber dann war irgendwie 2017, Dezember 2017, weiß ich noch sehr genau, so ein paar Stunden vor unserer Weihnachtsfeier mit der Company, mit irgendwie 150 Leuten, saß ich dann beim Neurologen mal wieder, habe dann die üblichen neurologischen Tests gemacht, irgendwie den Gang entlang gelaufen, dann mit den Händen rumgeschnappert und dann war er total freudig überrascht, dass er jetzt feststellen konnte, dass ich wahrscheinlich Parkinson habe. Und hat das mit einer totalen Begeisterung erzählt, wie so ein Forscher halt ist so. Ich habe das natürlich nebenbei nicht so lustig wahrgenommen, wie er das wahrgenommen hat.
Ja, das kann ich verstehen.
Und dann hieß es, es ist Parkinson. Das haben wir natürlich mit dem, glaube ich, DaT-Scan nochmal gegengecheckt. Das war aber dann sehr eindeutig auf allen Seiten, dass es Parkinson ist. Genau.
Ah ja, das ist also so kurz vor Weihnachten und also kurz vor so einer riesengroßen Weihnachtsfeier auf der Arbeit die Diagnose bekommen. Bist du noch zu der Feier gegangen?
Ja, klar. Wie man halt ist, das Workaholic. Da lässt man sich jetzt nicht von den Plänen abbringen. Und es war natürlich, alle haben so ein bisschen gefragt, was los? Ich habe natürlich dann gesagt, okay, nichts, wo ich gerade drüber reden möchte. Das wurde auch akzeptiert. Aber ich habe dann auch ein paar Monate nach der Diagnose mit eigentlich allen auf der Arbeit geredet, habe denen das publik gemacht, weil ich natürlich auch dann irgendwann wusste, was das dann für Auswirkungen haben kann im Job. Ich bin halt im Consulting auch, berate Unternehmen und berate Kunden. Und da war halt klar, dass ich das jetzt nicht lange verheimlichen sollte, zumal ich damals auch noch im Management der Firma war.
Ja, aber mutig trotz allem. Also ich kenne viele, die gerade auch in höheren Positionen sind, die deswegen sagen, nee, ich sag's erstmal nicht, weil ich irgendwie Angst habe, dass ich meinen Job verliere oder dass ich da irgendwie anders behandelt werde. Aber ich habe auch die Erfahrung gemacht, eigentlich ist das der einzige Weg, um auch für sich selber in einer Art Ruhe und Frieden weiterleben zu können, wenn man offen darüber spricht. Aber es war sicherlich nicht einfach, ne?
Genau, ist also sowieso so, dass du natürlich trotzdem versuchst, deine Symptome so lange wie möglich irgendwie zu verbergen und natürlich mit Medikation auch es hinzukriegen, dass möglichst wenig irgendwie auffällt, großartig. Ist ja logisch, aber du hast genau richtig gesagt, es gibt einem dann halt Ruhe. Also es weiß dann jeder, meine Kunden wissen es auch alle. Ich gehe da ja auch ganz publik mit um auf LinkedIn und auf allen anderen Portalen, wo ich unterwegs bin. Meine Arbeitgeber, meine Chefs wussten das wirklich nach ein paar Monaten zumindest. Das ist auch schon 8, 9 Jahre her. Ich arbeite bis heute, bringe meine Leistung, natürlich nicht mehr in dem Niveau vielleicht, wie das früher der Fall war, aber betreue meine Kunden immer noch gut, glaube ich, und sie auch happy mit mir sind. Und es ist natürlich gut zu wissen, dass die auch mal akzeptieren können, wenn einem irgendwie die Stimme wegbleibt, wenn man irgendwie im Bild halt, gerade Webcalls ist natürlich eine Sache, wo dass man sehr viel macht, dann irgendwie anfängt, ein bisschen unruhig zu werden, etc. Ist ja viel besser, dass die wissen, was los ist, als wenn sie denken, okay, der Hamburger irgendwie trinkt Alkohol oder hat irgendwelche anderen Thematiken, die er, wo er Probleme mit hat. Wenn sie wissen, es ist was Neurologisches. Und wie gesagt, das sind in der Regel Pharmaunternehmen, die wir auch beraten. Also heißt, die kennen auch natürlich die medizinische Seite. Da bin ich total offen mitgefahren und das hat sich auch bis heute keinster Weise irgendwie als Nachteil ergeben.
Das ist toll, das hört sich richtig gut an. Da kenne ich viele andere Menschen, die andere Erfahrungen gemacht haben oder auch die große Befürchtung haben, damit offen umzugehen. Und das ist ja super wertvoll, dass du da so offen drüber sprechen kannst und dann auch auf Verständnis triffst. Ich glaube, wir treffen auch allermeistens auf Verständnis. Es gibt immer sicherlich Situationen, wo man irgendwie einen komischen Gegenüber hat, aber die allermeisten können das verstehen. Und wie du richtig sagst, wenn man weiß, worum es geht, dann hat man da immer auch einen anderen Blick drauf und sonst entsteht ja ganz viel dadurch, dass wir nicht reden, dass wir es nicht sagen, dann hat man ja schon tausend Sachen im Kopf, ach, was mit dem los sein könnte.
Ja, genau.
Ja.
So ist es leider.
Ja, finde ich stark, finde ich es richtig gut.
Ja, aber ich verstehe auch, dass es natürlich andere Jobs gibt, wo das vielleicht nicht so einfach ist.
Ja.
Also ich habe auch natürlich, dadurch, dass ich im Healthcare-Sektor bin, dadurch, dass wir ein sehr, würde ich sagen, liberales Unternehmen auch sind, wo sehr viele Ideen auch diskutiert werden, dadurch, dass die Gründe auch alle sehr offen waren für viele Dinge, die man diskutieren konnte. Also ich habe auch Kunden, die in der Neurologie unterwegs waren beispielsweise oder die halt wirklich sehr nah am Thema Parkinson auch dran waren. Wir hatten auch diverse Parkinson-Projekte, wo wir Pharmaunternehmen betreut haben und für die halt Strategien ausgearbeitet haben. Deshalb, ich hab gut reden. Ich kann mir auch vorstellen, wenn man in einem anderen Job ist, wo vielleicht der Chef anders tickt oder ein Großunternehmen vielleicht, die einfach da sehr leistungsorientiert auch sind, wo man sagt, okay, denen ist ja klar, wie die Prognose auch ist. Die wissen, dass man irgendwann nicht mehr arbeiten kann und dass man auch von der Leistung her abfallen wird. Das ist halt so. Keiner weiß, ob das 5 Jahre dauert, 10 Jahre oder 15 Jahre oder vielleicht nur 12 Monate, kann alles passieren. Natürlich ist das ein Risiko, auch ein wirtschaftliches Risiko für ein Unternehmen. Und ich verstehe da jeden, der da irgendwie dann reagiert. Aber Ich würde mir einen Tipp geben, offen darüber reden, in alle Richtungen. Also meine Familie zum Beispiel habe ich es relativ lange verschwiegen, also nicht meiner inneren Familie, meiner Mutter und ihrem Freund, denen habe ich es natürlich relativ schnell gesagt, aber zum Beispiel meinen Onkel und Tanten, die schon relativ alt sind, die haben das teilweise erst jetzt die letzten Monate, die letzten 1, 2 Jahre erfahren, weil ich da relativ die Schotten dicht gemacht habe, weil ich die jetzt nicht mit etwas belasten wollte, was ihnen jetzt eh nichts mehr bringt. Die sind alle
Ah,
relativ
okay.
alt, ein paar sind auch jetzt schon gestorben, leider Gottes, aber im Job war für mich von Anfang an klar, das relativ schnell publik zu machen.
Ja, okay, auch spannend. Also familiär ein bisschen anders umgegangen als beruflich. Aber gut, ist ja auch manchmal auch, wenn man die Leute nicht so oft sieht, dann sehen die einen ja selber auch eher immer durch eine andere Brille. Ne? Kann ich auch nachvollziehen, dass man sagt, man will die anderen nicht so belasten, ein bisschen schützen.
Ja, zumal sie wohnen auch in NRW. Ich habe die, sehe die halt 1, 2 Mal im Jahr. So, man hat dann irgendwelche Sommerfeste oder irgendwelche runden Geburtstage. Da willst du natürlich auch nicht sagen, okay, jetzt haben wir ein kleines Thema, ich habe Parkinson. Das ist einfach kein Thema, was man da platzieren möchte.
Ja, du hast gerade schon gesagt, dass du deiner engeren Familie schon sofort reinen Wein eingeschenkt hast. Das ist ja oft immer nicht so einfach. Also ich kenne das selber von mir, wie schwer mir das gefallen ist, das meinen Eltern zu erzählen oder auch meinen Kindern zu erzählen. Wie war das für dich oder wie ist deine Familie damit umgegangen?
Also erstmal, meine Frau hat es natürlich logischerweise am gleichen Tag erfahren. Und mir ist natürlich auch sofort angesehen, dass da was los ist und dass es keine gute Nachricht ist. Und wir waren jetzt erstmal im Zweierteam da total im Schock, weil wir hatten beide so ein bisschen Stephen Hawkins im Kopf irgendwie, wie auch immer das zusammenhing. Kein Michael J. Fox im Kopf. Also wir wussten auch, dass er Parkinson hat, aber wir dachten irgendwie so, die Hardcore-Form ist das, was Stephen Hawking dann hatte. Auch wenn wir jetzt inzwischen alle wissen, dass er eine ganz andere Erkrankung hatte. Das heißt, wir haben da irgendwie schon unsere Fälle davon schwimmen sehen und den Marco irgendwie ein paar Jahre im Rollstuhl sitzen sehen. Und deshalb hat uns das erstmal ein paar Wochen und ein paar Monate wirklich unter Schock gesetzt, bis wir dann peu à peu die Infos auch bekommen haben. Bis zu dem Zeitpunkt haben wir das in der Familie erstmal noch nicht weitererzählt. Und dann, als wir das nächste Mal meine Mutter und ihren Freund und so gesehen haben und meinen Bruder und so, haben wir mir das natürlich dann berichtet. Da geht halt auch jeder anders mit um. Ja, also meine Mutter hat es stark verändert, muss man ehrlicherweise sagen. Seit wir uns sehen, irgendwie kriege ich immer eine sehr innige Umarmung und es fühlt sich immer irgendwie an wie so ein letzter Abschied, wenn man sie sieht, obwohl wir uns relativ oft sehen. Also für sie ist das, glaube ich, schon eine starke Belastung, zu wissen, dass irgendwie, wenn man irgendwie auch irgendwann mal geht vielleicht, dass dann irgendwie der Sohn dann mit so einer Erkrankung zurückbleibt. Mein Bruder und seine Family haben es relativ locker genommen. Die sind auch Christen, wie wir auch, meine Frau und ich, und haben dann einen gewissen Optimismus auch im Leben, dass die Dinge sich schon irgendwie gut entwickeln werden. Aber also meine Frau und ich hatten da wirklich auch die ersten Jahre mit zu kämpfen mit dem Thema, wirklich. Also wir haben dann so ein bisschen Honeymoon-Phase natürlich, wie viele andere gehabt. Dann halt gemerkt, okay, die Erkrankung entwickelt sich doch nicht so schnell, wie vielleicht befürchtet. Unser Leben noch ein bisschen genossen, dann ist doch entschieden, halt auch ein Kind zu kriegen, trotz Diagnose Parkinson, was auch total richtig war, das zu machen. Also beste Entscheidung im Leben, das kann ich auch echt nur jedem empfehlen, weil halt die Erkrankung sich dann doch wesentlich langsamer weiterentwickelt, als man das halt im schlimmsten Fall befürchtet hat.
Ja,
Aber
genau.
trotzdem war das natürlich schon eine jahrelange Situation, dass wir erstmal den Schock hatten, dann hatten wir auch mehrere Jahre Probleme, darüber zu reden, so auch in der Zweierbeziehung mit meiner Frau zusammen. Ich weiß auch nicht, wir haben uns darauf fokussiert, irgendwie jobmäßig voranzukommen, uns um unseren Sohn zu kümmern, aber heißt, wir haben über die Erkrankung nicht so richtig reden können, weil wir auch keine richtige Lösung da hatten. Wenn du ein Problem hast, was du bereden kannst, wo du weißt, okay, da gibt es verschiedene Lösungsansätze, dann ist es ja okay. Aber wenn du natürlich eine Erkrankung hast, wo du weißt, okay, du wirst aber wesentlich früher wahrscheinlich nicht nur sterben, wahrscheinlich, sondern auch irgendwie altern und Symptome kriegen, die wirklich auch dafür sorgen, dass du nicht mehr richtig arbeiten kannst, dass du auch die Familie nicht versorgen kannst, dann ist das natürlich schon eine massive Belastung erstmal. Und inzwischen können wir darüber reden, aber es ist auch nicht so, dass es so unser Lieblingsthema ist, logischerweise. Also wir wissen einfach, dass wir jetzt bei gewissen Dingen, was Planung angeht und Co., dass wir da ein bisschen anders ticken müssen, als vielleicht andere Familien das können und
Ja.
machen. Aber es ist nicht so, dass wir da total gerne über die Erkrankung reden. Symptome und Co. haben schon so einen hohen Einfluss auf das eigene Leben und auf das Familienleben und die Angehörigen drumherum, dass wir das Thema jetzt nicht so allzu oft auf der Agenda haben. Ja.
Ja, danke schön für den ehrlichen Einblick. Ich glaube, das geht ganz vielen so. Das ist Sprechen, gerade mit den engsten Menschen, also die Menschen, die uns am nächsten sind, oft am schwersten fällt, ne? Ich kann das auch aus eigener Erfahrung sagen. Also ich habe auch lange, glaube ich, den Fehler gemacht, dass ich versucht habe, mal meinen Mann und die Kinder zu schützen, ne? Von wegen, wir sehen alles positiv und das wird schon und ich komme da schon mit zurecht. Aber je weniger man die anderen mitnimmt, umso mehr lässt man sie auch außen vor, ne? Ist manchmal nicht so einfach, finde ich. Auch immer mal wieder diese Schwere zu haben. Aber ich finde ja immer wieder, dass gerade auch wenn man Kinder hat, Die bringen da auch wieder so eine Leichtigkeit rein. Da kann man auch mal kurz drüber sprechen und dann gibt es einen Witz oder einen Joke oder irgendwas und dann denke ich mir, ah ja, genau, wir müssen das alles nicht so bierernst nehmen. Wir leben ja sowieso heute und nicht morgen und auch noch nicht in übermorgen, sondern. Also mir hilft das oft mit den Kids dann. Meine sind ja im Jugendalter, da ist sowieso
Ja,
hier
stimmt.
ganz viel Action bei uns. Aber bei dir auch, habe ich schon gehört. Genau.
Ja, absolut. Ja, wir haben auch Kids, viele Kids in der Familie, aber auch Freunde und so. Also das Leben geht ja weiter. Aber es ist
Ja.
natürlich, wie gesagt, wenn man sich jetzt ganz radikal und ganz objektiv sich hinsetzen würde und als Familie das durchplanen würde, was alles im Worst Case passieren könnte, dann ist das schon schwer. Nur uns ist bisher die letzten Jahre noch nicht so richtig gelungen, das richtig total objektiv zu betrachten, weil wir natürlich auch ein bisschen, vielleicht ein bisschen mehr Hoffnung auch haben, dass Dinge sich doch noch gut entwickeln
Ja.
können, dass doch noch was gefunden wird. Weil de facto ist ja so, dass ich jetzt 8, 9 Jahre nach Diagnose, mir geht es ja immer noch relativ gut. Ja, ich habe natürlich auch meine Off-Phasen und schluck inzwischen irgendwie, keine Ahnung, Dopamin irgendwie alle 2 Stunden auch tagsüber, was natürlich echt eine hohe Frequenz auch ist. Kennst du ja selber die ganzen Nebenwirkungen mit Essen und Co., die man dann auch hat. So, aber trotzdem geht es mir noch gut. Ich kann Sport machen, ich kann reisen. Ich kann meinen Job machen und bin für die wichtigen Dinge im Leben, stehe ich noch zur Verfügung. So, und da habe ich schon ganz andere Prognosen auch bekommen. Und
Ja,
deshalb, da geht es mir noch
genau.
gut. Aber natürlich trotzdem eine ganz realistische Planung zu machen mit verschiedenen Worst-Case-Szenarien für die nächsten Jahre, das fällt einem schon schwer.
Ja, das ist ja das Verrückte, dass wir eigentlich, wenn wir es genau betrachten, ist das Leben ja gar nicht planbar für niemanden von uns. Wir wissen ja alle nicht, was morgen ist. Kann ja alles passieren. Und wir haben immer trotzdem das Gefühl, wir müssen es irgendwie planen können und so. Also, das ist mir am Anfang auch super schwer gefallen. Inzwischen kann ich das total gut loslassen und denken, irgendwas wird schon. Also erstmal erwarten, was kommt und dann gucken. Ja.
Ja, es, wie sagt man, dass morgen schon genug Sorgen für sich selber mitbringt, das schon reicht, sich um heute zu kümmern.
Ja.
Und morgen kann man eh nicht groß planen. Natürlich kann auch sein, dass man morgen vor einen LKW läuft und dann ist das Leben eh vorbei. Kann alles passieren und hat man sich 10, 15 Jahre Sorgen gemacht, was langfristig so ablaufen würde. Aber wir sind ja auch alle ein bisschen deutsch.
Genau. In Deutschland muss man immer sich Sorgen machen, jetzt immer mit dem Negativen rechnen.
A, das und B, muss man ein bisschen planen, ja, genau. Nein, also ich glaube, einen gewissen Grundoptimismus haben wir schon alle in uns.
Ja.
Vielleicht lassen wir den als deutsche Flanke zu selten raus. Und wir können ja auch über das Leben sicherlich gut lachen. Das haben wir auch, glaube ich, oft genug bewiesen. Aber es ist natürlich schon so, dass man trotzdem irgendwie versucht, langfristig seine Altersvorsorge zu planen, andere Dinge und da nicht einen, seinen Sohn irgendwie zurücklassen will mit irgendwie einem Riesendrama am Ende, was Schulden angeht oder andere Dinge. Also,
Ja, na
aber
klar.
gut, wie gesagt, einen gewissen Optimismus muss er mitbringen. Und ich glaube, der hat ja auch dafür gesorgt, dass es mir heute noch relativ gut geht.
Ja.
Und dir scheint es ja auch ziemlich gut zu gehen, oder? Weil ich sehe ja seit Jahren dein, dich auch und deinen Podcast und so. Und du machst ja auch den Eindruck, als wenn du sehr gut Parkinson klarkommst und eine sehr gute Therapie dann hast. Ja.
Ja, das durchaus. Ich habe auch kürzlich noch mit meiner Ärztin in der Parkinson-Ambulanz der Uniklinik gesprochen und die meinte auch, das sind einfach die Young-Onset-Leute. Also wer wirklich einen frühen Erkrankungsstart hat, hat häufig auch einen deutlich langsameren Verlauf, sagte sie mir. Die verlaufen einfach anders als Leute, die deutlich später erkranken, wo es irgendwie schneller vorwärts geht. Da habe ich gedacht, naja, wenigstens das, wenn wir schon so früh anfangen, dann ist es ja nur fair, dass es bei uns auch langsamer geht. So, habe ich gedacht.
Das stimmt, das stimmt.
Und ich habe auch gehört in der Studie letztens, dass Leute, die jung erkranken an Parkinson, ein deutlich geringeres Risiko für Demenz haben. So, das habe ich mir gemerkt. Die anderen Sachen vergesse ich dann, aber was für mich positiv ist, das merke ich mir dann immer.
Sehr gut, das schreibe ich mir auch direkt auf. Hängst mir hier an die Wand, ja.
Genau. So, aber dass du noch ganz viel Hoffnung hast, zeigt ja dein tolles Projekt, was du gestartet hast. Ich bin zum ersten Mal auf dich aufmerksam geworden vor ein paar Jahren, als ich die Worte Kill Parkinson hörte. Vielleicht kannst du uns, bevor ich hier irgendwas erzähle, von dem ich gar keine Ahnung habe, kannst du uns eher gleich mal sagen, worum geht's bei Kill Parkinson und was ist es genau?
Ja, also erstmal sorry für den sehr defensiven Namen, aber irgendwie kam der mir damals irgendwie, als ich mir die Gedanken über das Projekt gemacht habe, in den Sinn. Was ist es? Eine Mission, eine Vision, eine große Hoffnung im Endeffekt, dass man aus dem ganzen Wissen, was in unseren Parkinson-Betroffenen steckt, das sind ja über 10 Millionen Menschen letztendlich, die weltweit scheinbar erkrankt sind, plus die ganzen Angehörigen, dass wir irgendwie ein Wissen haben, was unsere Biografien angeht, was unser Leben angeht, was unsere Therapien angeht,
Ja.
dass man aus diesem ganzen Wissen Muster rauslesen kann. Weil wir haben ja ein ganz klares Problem im Moment, dass wir einfach diese Grundlagenforschung zu Parkinson, die kommt nicht so richtig in die Pötte. Also na klar wissen wir inzwischen, dass wenn Leute irgendwie in der Landwirtschaft gearbeitet haben oder auf einer Weinanbaufarm beispielsweise, dass sie oft Parkinson kriegen, weil sie sehr viel mit Giften und so in Kontakt kommen. Aber ganz vielen anderen Leuten ist ja relativ unklar, warum sie Parkinson bekommen haben. Also ich wüsste bei mir jetzt keinen einzigen Grund, warum ich es bekommen hätte. Ich bin weder irgendwie beruflich da irgendwie mit in Kontakt
Ja.
gekommen mit Umweltgiften, noch wo ich aufgewachsen bin. So, das ist so ein bisschen der Hintergrund zu Parkinson. Also, dass irgendwo noch Muster liegen müssen, die wir rauskriegen können. Und wir haben heute KI, wir haben heute super Analyse-Software, wir haben heute super Forschung weltweit. Auch wenn die größtenteils Pharma finanziert, ist natürlich eher auf Symptombehandlung logischerweise sich fokussiert, weil da wird das Geld verdient. So muss doch irgendwie aus den ganzen Daten was rauszubekommen sein. Das war damals der Grundsatz. So, und ich war damals in Beelitz ein paar Wochen in der Klinik hier, Parkinson-Klinik in Beelitz bei Berlin und habe mich damals einstellen lassen. 2023 war das im August, Parkinson-Medikamente. Und habe da zum ersten Mal, nachdem ich jahrelang so ein bisschen die Krankheit auf der Seite geschoben habe, mich nicht so viel auch mit, ich habe mich auch nicht mit irgendwie Patientenvereinigungen irgendwie treffen wollen oder irgendwelche Selbsthilfegruppen. Also ich habe noch nicht das Gefühl gehabt, dass ich da irgendwie Hilfe brauche. Das ist nicht so mein Leben, aber als ich natürlich in Beelitz war, die 3 Wochen und da natürlich jeden Tag mit Parkinson-Patienten am Tisch gesessen habe und auch mit denen irgendwie Bogenschießen gemacht habe und Tischtennis gespielt habe, etc., da ist natürlich klar geworden, okay, hier gibt es ja ein Problem in der Forschung auch. Also heißt, diese Erkrankung gibt es seit über 200 Jahren und irgendwie ist man nicht richtig weitergekommen. Wenn ich mir angucke, HIV und andere Geschichten, wie schnell die halt auch behandelbar waren und auch erkannt wurde, wo das Problem liegt, scheint es bei Parkinson ja irgendwie ein Problem zu geben in der Forschung und vielleicht auch in der Grundlagenforschung, dass man die Erkrankung noch nicht so richtig versteht. So, die Chance habe ich genutzt, habe mit vielen gesprochen, auch mit diversen Neurologen, habe dann auch dann angefangen, dort, weil ich ja da viel Zeit hatte. 3 Wochen ist ja für mich, also 3 Wochen ohne Familie, ohne Arbeit, war einfach eine Zeit, wo ich ganz viel Zeit hatte für Recherche. Wie so viel Zeit wie selten in meinem Leben. Und habe dann angefangen, ein bisschen rumzurecherchieren und habe halt gedacht, okay, was braucht eine Forschung? Eine Forschung braucht vor allem Daten. Also je mehr Daten sie haben, je mehr Informationen sie haben, desto mehr können sie auch ausanalysieren, können Muster erkennen, können irgendwie Taktiken entwickeln. Und dann habe ich die ersten, auch vor Ort in Beelitz, die ersten Neurologen gefragt, okay, was wäre denn, wenn ihr wesentlich mehr Patientendaten hättet? Ja, das kann natürlich schon eine Grundlage sein, um wesentlich mehr herauszufinden, auch und Grundlagenforschung zu machen. Dann habe ich die Frage gestellt, okay, was wäre denn, wenn man von den 10 Millionen, oder damals bin ich von 8 Millionen, glaube ich, ausgegangen vor 3 Jahren, 8 Millionen Menschen weltweit, wenn man da ein paar hunderttausend dazu kriegen würde, ihre ganzen Informationen preiszugeben. Also wie sind sie aufgewachsen, wie haben sie sich ernährt, was haben sie für Jobs gehabt, wie sieht vielleicht ein Blutbild auch aus, wie sieht ein DAT-Scan aus, etc. Wenn man diese ganzen Daten digital irgendwie in einer Datenbank zusammenkriegt und der Forschung zur Verfügung stellen würde, könnte das für Durchbrüche bei Parkinson helfen? Oder hat keiner Nein gesagt? Alle haben gesagt, ja, das kann ich mir gut vorstellen, dass es das so ist. Und dann habe ich angefangen, mit meiner Frau mich zu unterhalten, ob wir nicht irgendwas machen, Charity in die Richtung und anfangen, versuchen, diese Daten zu sammeln weltweit. Das war der Auslöser damals.
Ja, spannend. Also ich hatte zwar nicht so eine bahnbrechende Forschungsidee, aber mir ging das mit meinem Podcast damals auch so. Ich hatte diese Idee im Kopf und die ging mir nicht mehr aus dem Kopf. Ich habe immer gedacht, naja, wer bist du eigentlich, dass du das kannst und wer will dir schon seine Geschichte erzählen und was man so immer für Glaubenssätze manchmal im Kopf hat. Aber die Idee hat mich nicht losgelassen und bei dir war das ja auch so. Ich glaube mal, Ideen, die uns nicht loslassen, die müssen in die Welt.
Ja.
Und deswegen ist, glaube ich, dein Projekt auch ganz wichtig, dass es
Absolut.
in die Welt muss, weil das hat dich auch nicht losgelassen. Und das hat sogar noch viele Leute mitgerissen, wie ich gesehen habe. Also auf deiner Homepage, die ist sehr toll. Die werden wir auch verlinken. Die kann ich sehr empfehlen. Ist sehr schön geworden und sehr informativ auch.
Vielen Dank.
Vielleicht nochmal, bevor wir einsteigen, wer da alles mitmacht. Was ist eure Vision? Wo sagt ihr, wo wollt ihr hin? Was nochmal in Kürze zusammengefasst?
Also die Vision ist, dass wir ein ganz einfaches System haben, online erreichbar, auch über Handy, über Tablet oder über Computer, wo man diese Informationen, die ich gerade eben beschrieben habe, zusammentragen kann. Also die ganzen biografischen Informationen, wo hast du gelebt, wie bist du aufgewachsen, wie hast du dich ernährt, was hast du an Sport getrieben, was hast du an sozialen Beziehungen gehabt, gab es irgendwie Trennungen, gab es irgendwelche Traumata, Unfälle in deinem Leben, wie putzt du dir die Zähne? Hast du irgendwas an sonstigen Erkrankungen gehabt, etc.? Also alles Mögliche zusammen. Wie schläfst du? Schläfst du nachts links oder rechts? Also alles Mögliche, was irgendwie einen gewissen Impact auf die Gesundheit haben kann. Und das sind halt ein paar tausend Themen. Also wir haben da also 15 große Bereiche und 100 Unterrubriken mit irgendwie hunderten Fragen jeweils zusammengefasst. Das war eine große Aufgabe, die irgendwie auszufüllen, weil es einfach viele Sachen sind, die einen Einfluss auf die Gesundheit haben könnten. Aber das möchten wir relativ einfach ermöglichen, dass Menschen diese Dinge digital eintragen können, natürlich vollkommen anonymisiert und vollkommen nicht zurückführbar auf eine Person. Logisch, da müssen wir auf jeden Fall hin. Und diese Daten möchten wir möglichst von Leuten aus Äthiopien genauso bekommen wie Australien und USA und Deutschland und dann diese Dinge zusammentragen und die der Forschung zur Verfügung stellen, anonymisiert halt und gucken, dass wir da Muster rausfinden. Das ist der Plan. Und da das, wie ich gerade eben beschrieben habe, sehr aufwendig ist, diese ganzen Informationen einzutragen, machen wir das mit sehr viel Gamification. Also da gibt es so Maskottchen, die dich begleiten auf deiner Reise durch diese Datenbank. Keeper heißt das Hauptmaskottchen. für Parkinson abgekürzt sozusagen.
Okay, cool.
Und der Keeper, das ist so ein kleiner Hund sozusagen, der und sein Team, die begleiten dich durch die Reise. Und wenn du zum Beispiel im Bereich Nutrition bist, dann hast du da irgendwie ein anderes Maskottchen dabei. Und immer wenn du diesen einzelnen Bereich abgeschlossen hast, dann wird dieses Maskottchen freigeschaltet und du kannst ihn auch sehen und mit denen sprechen. Also wir versuchen das ein bisschen Gamification-like zu machen, weil wir einfach denken, das hat einfach ganz viel auch damit zu tun, dass die Leute motiviert werden. Wir möchten auch gerne zwischendurch dann, wenn wir endlich live sind, dann endlich auch so Statements einführen. Keine Ahnung, wie Katrin sagt, warum sie das Projekt so toll findet und warum sie es super findet, dass du dir selber die Zeit nimmst, da Sachen einzutragen. Also da sind wir gerade dran, dass auch die Datenbank an sich steht soweit. Die ist, würde ich mal sagen, zu 80% fertig. Aber das ganze Thema Gamification und dass es auch cool aussieht und so, das sind die Dinge, die wir jetzt in 2026 alle machen müssen. Weil, wie es immer so ist, es zieht sich halt doch viel länger hin als geplant. Ich komme halt aus einer Welt, wo man mit relativ viel Geld für Pharmaunternehmen relativ schnell Dinge aufsetzen konnte, hin zu einer Welt, wo wir jetzt irgendwie aktuell mit knapp 25 Ehrenamtlichen weltweit verteilt versuchen, in unserer Freizeit und am Wochenende das alles auf die Straße zu kriegen. Und das ist natürlich echt viel Arbeit und viel Organisationsarbeit halt auch. Und deshalb hat sich das jetzt alles viel länger hingezogen. Ich hätte zwar Ende 2023, als wir das gegründet haben, Kill Parkinson, hätte ich auch gedacht, wir sind in ein, zwei Jahren fertig. Jetzt sind wir ja fast 3 Jahre später und noch nicht mal live mit dem Register, aber haben natürlich dafür ganz viele andere tolle Dinge geschafft. Aber es zieht sich halt alles viel länger, als man das gerne hätte.
Ja, weil man Learning by Doing ja dann auch erstmal, man hat ja nicht schon fünf Register in seinem Leben erstellt in der Regel, ne, sondern
Genau.
man lernt ja sicher dazu, dass mir im Vorgespräch ja auch so einiges erzählt, welche Themen noch so aufplöppen bei dir. Genau, aber ich finde es total spannend. Du hast gerade schon von deinem Team gesprochen, dass du 25 Menschen aus aller Welt wirklich gewinnen konntest, in dem Projekt ehrenamtlich mitzuwirken und da wirklich viel Zeit und Energie auch einzubringen und ihr Fachwissen vor allem. Was für Leute braucht man für so ein Register? Wer ist alles so dabei von der fachlichen Kompetenz?
Ja, also erstmal, man startet und man weiß gar nicht, wie man braucht. Ja, also die letzten Leute, die wir eingestellt haben, sind Character Designer, wo ich gar nicht wusste, dass es die gibt. Also
Okay.
Character Designer kümmern sich um Charaktere in Gamification-Elementen, also heißt, die kümmern sich um solche Maskottchen, die kümmern sich um eine Story dahinter. Das kann Leute motivieren, Dinge mitzumachen. Wie sollte das aussehen? Also das ist zum Beispiel die letzten, die wir jetzt hatten. Die Michelle ist gerade gestartet vor ein paar Wochen. Die kommt irgendwie aus Kanada. Die ist eine Character Designerin. Davor ist die Kanju zu uns gekommen. Die ist im Legal-Bereich unterwegs. Die hilft uns gerade dabei, unsere ganzen Legal-Dateien und ein Ethik-Kommissionskonzept und Approval zu bekommen. Davor ist der Adam dazugekommen. Der Adam ist in UK, ist Professor für Design an der Uni. Ist auch Character Designer und der macht die ganze Story gerade. Also weil ich es gerade eben so ein bisschen erzählt habe, da ist so eine Welt dahinter, die man so langsam peu à peu erobern möchte, wo die Forschung eingeschlafen ist zu Parkinson. Und jetzt möchte man im Grunde diese verschiedenen Bereiche dann peu à peu halt mit den eigenen Fragen, die man beantwortet, sozusagen ja wieder reaktivieren. Und das ist die ganze Story, der sich überlegt hat. Also es sind ganz viele Leute dazugekommen. Wir haben inzwischen, glaube ich, so 40 bis 50 Leute im Team gehabt über die letzten 3 Jahre. Natürlich ist nicht jeder dabei geblieben, ist auch klar. Diverse andere Leute begleiten uns aber schon seit eigentlich über 2 Jahren. Genau, ich hätte vor 3 Jahren, als wir da gestartet sind, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass man das über ehrenamtliche Mitarbeiter schaffen kann. Ich habe damals gedacht,
Das hätte ich auch nicht gedacht
ja.
jetzt. Also ich bin auch ganz verwundert. Wo hast du die gefunden? Und auch wirklich gut qualifizierte Menschen, die rufen ja nicht an und sagen, ich will mitmachen, sondern wie kriegt man die?
Ja, es war crazy. Also ich habe ja auch ein paar Jahre, habe ich auch Startups gehabt in Berlin und auch Startups betreut. Und da ist die Welt ja so, du musst in der Regel, hast du so zwei, drei Leute, die machen ehrenamtlich und nicht ehrenamtlich, sondern machen in ihrer Freizeit, bauen die ein Startup. Dann holst du große Gelder ran und dann kannst du Leute einstellen. So habe ich auch gedacht. Ich habe gedacht, okay, du schreibst mit deiner Frau zusammen das Konzept für Kill Parkinson und dann müssen wir irgendwie große Gelder einsammeln. Und da war ich wirklich im höheren Millionenbereich, den du brauchst, um weltweit ein Team aufzubauen, das bezahlen zu können, dann weltweit auch PR zu machen, dass du in die Medien noch reinkommst und das ganze Register zu betreiben. So wie ich es so kannte. So. Da habe ich gemerkt, okay, gut, das wird sehr unwahrscheinlich sein, dass wir diese Gelder zusammenkriegen. Und dann habe ich gesagt, okay, was könnte denn ein schlanker Weg sein dahin? Ich weiß nicht wie, aber irgendwie bin ich bei LinkedIn gelandet. Und auch bei LinkedIn kannst du halt immer eine Stellenanzeige umsonst schalten, auch als ehrenamtliches Unternehmen. Und habe dann irgendwie angefangen, glaube ich, einen Programmierer zu suchen, der mir hilft bei der WordPress-Webseite, weil der habe ich zuerst selber so gebaut. Mehr schlecht als recht. Also bunt war sie zumindest. Die Brand ist auch aufgefallen, aber ansonsten war da noch nicht richtig viel. Und da hat der Christos damals aus Griechenland bei uns angefangen. Der war Armeeoffizier und hat halt nebenher angefangen zu programmieren. Hat gesagt, okay, das Projekt finde ich total spannend, das würde ich gerne machen. Und dann habe ich wirklich festgestellt, über diese LinkedIn-Anzeigen, wo ich ehrenamtliche Mitarbeiter gesucht habe, haben sich inzwischen tausende Leute beworben, die letzten 2 Jahre.
Krass,
Also
okay.
ist egal, welche Stelle wir hatten, ob jetzt Legal, ob es jetzt Programmierer waren, ob es Designer waren. Dann haben wir ja irgendwann auch Alena eingestellt, die als Head of Staff sozusagen mit den Mitarbeitern kommuniziert, ob es den Leuten gut geht, weil es natürlich gerade, wenn du Leute sitzen hast, wir haben von Los Angeles über Guatemala bis in Europa überall, bis hin zu Indonesien haben wir Leute sitzen im Moment. Plus noch ein Australier, der in Südspanien wohnt, aber der eigentlich Australien kommt, aber zu in Australien ist. Also heißt, wir haben alle Zeitzonen sozusagen dabei. Und
Wahnsinn.
Die Leute müssen ja irgendwie gemanagt werden. Die sehen sich ja nicht. Wir haben noch nie ein persönliches Treffen gehabt. Also ein paar Leute kenne ich natürlich persönlich,
Ja.
aber die meisten Leute kenne ich nur über Webcalls, was auch immer wieder schwierig ist, wenn man alle
Ja,
zwei
genau.
Monate ungefähr einen großen Webcall macht mit allen zusammen. Es können nicht immer nicht alle dabei sein,
Ja.
weil einfach du alle Zeitzonen der Welt hast.
Ja, irgendjemand hat immer Mitternacht oder so da.
Ja, genau, richtig. So, und Alena kümmert sich halt darum, dass die Leute happy sind, dass sie Feedback geben, wenn ihnen irgendwie Dinge nicht gefallen, wenn sie irgendwie
Ja.
gerade Auszeiten brauchen, weil sie gerade im Job viel Stress haben oder im Studium, wie auch immer. Und das ist halt schon eine Riesenorganisation, das alles zu managen. Also ich würde mal sagen, so die Hälfte der Ressourcen geht wirklich auch dafür drauf, dass wir einfach uns untereinander organisieren,
Ja.
Meetings versuchen zu finden, Dinge zu optimieren. So, inzwischen haben wir auch einen Onboarding-Prozess. Also früher habe ich das irgendwie alles alleine gemacht, den Leuten erzählt, worum es bei Gil Parkinson geht, den irgendwie einen Arbeitsvertrag geschickt, etc. Jetzt haben wir das im Grunde genommen alles in dem Prozess auch drin. Dann haben wir irgendwie den Anil dazu bekommen, der uns die ganzen technischen Setups macht. Wir haben also, sagen wir mal, 5, 6, 7 verschiedene Software-Systeme, die wir nutzen zur Kommunikation, zur datenschutzgerechten Ablage von Informationen, etc. Also du hast alles Mögliche in dem Team, also wie eine kleine Firma. Also einen Pförtner haben wir noch nicht und wir haben auch keinen Lageristen, der irgendwie mit Gabelstapler durch die Gegend fährt, aber
Ja.
gefühlt haben wir ansonsten fast alles im Team. Und natürlich ist es auch so, dass die Leute dann, wie gesagt, nicht alle ewig bleiben. Der eine oder andere kommt dazu und hat sich das vielleicht anders vorgestellt, das passiert auch. Haben vielleicht eine Neurologin im UX-UI-Team, die lustigerweise Neurologin ist und Designerin ist, die wird jetzt auch zukünftig was anderes machen, weil wir die einfach im Blog brauchen zum Check von medizinischen Inhalten auch. Also total spannend, wie sich die Leute dann weiterentwickeln. Ja, also du brauchst irgendwie alles, aber ich hätte am Anfang auch nicht gedacht, wen ich alles brauche. Aber dass die Leute alle ehrenamtlich mitarbeiten, das ist echt großartig. Und da bin ich auch jedem dafür dankbar, dass wir so viele tolle ehrenamtliche Mitarbeiter weltweit haben in ganz vielen Organisationen, die so toll unterstützen und das alle ohne Geld am Wochenende teilweise nachts noch Stunden reinkloppen, um
Ja.
irgendwie Dinge voranzubringen. Das ist großartig.
Aber das spricht ja auch für dein Projekt, für deine Idee, für eure Mission. Spricht ja dafür, dass einfach ganz viel Bezug auch da ist, wo sie sagen, Mensch, ich habe wirklich Interesse, mich an so für so ein wichtiges Projekt einzubringen und dann Teil davon zu sein und auch ein Teil dieser Lösung vielleicht zu
Das
sein.
stimmt, das
Mega,
stimmt. Ja.
ja.
Genau, obwohl wir noch ein paar Leute gebrauchen können, wäre wirklich Leute mit Parkinson. Wir haben diverse Leute, die auch Parkinson in der Familie haben. Das Team ist noch relativ jung, muss man auch dazu sagen. Also, was natürlich auch die Power mitbringt, muss man ehrlicherweise auch sagen. Die
Ja.
Leute haben die Lust, sich da zu engagieren, auch am Wochenende und in ihrer Freizeit. Aber es wäre ganz cool, wenn irgendwie noch ein paar Leute dazu kommen, die auch ein bisschen Power mitbringen, aber vielleicht auch Parkinson mitbringen. Gerade das ganze Thema Therapien und Nebenwirkungen und diese ganzen Dramen, die man halt mit dieser Erkrankung leider hat, dass man die auch ein bisschen besser einschätzen kann.
Ja. Okay, das gehen wir mal raus als Info. Wer jetzt den Podcast hört und vielleicht die Idee hat, Mensch, tolles Projekt, ich würde mich gerne einbringen. Ich habe Parkinson, bin selber betroffen oder vielleicht als Angehöriger dabei. Meldet euch gerne bei Marco. Also es klingt auf jeden Fall nach einem sehr, sehr spannenden Projekt. Ich habe schon gesagt, ich würde voll gerne mitmachen, aber ich habe leider zu viele Projekte. Aber ich finde die Idee großartig.
Also man muss sich auch
Genau.
fokussieren.
Wann wird denn das starten mit dem Register?
Der Plan war eigentlich, am Anfang des Jahres zu starten. Aber ich habe da jetzt gesagt, okay, lass noch mal einen Schritt zurückgehen, zumal wir jetzt auch im Programmiererteam noch ein paar Leute mit einstellen müssen, weil wenn wir live gehen, dann sind wir live. Da muss auch alles funktionieren. Gut, alles wird nicht funktionieren, aber da müssen bis 99% funktionieren und wir müssen auch dann in der Lage sein, Dinge schnell weiterzuentwickeln, wenn wir feststellen, dass Dinge nicht gut funktionieren oder halt auch gut funktionieren. Wollen sie dann weiter ausbauen. Im Moment haben wir nicht die Ressourcen dafür, sowohl auf Designseite wie auf Developerseite,
Ja.
die Dinge schnell zu entwickeln. So, also habe ich gesagt, lass uns warten, bis wir gut sind und lass uns dann erst starten. Und das hoffe ich sehr, dass es dieses Jahr noch passiert, dass wir so gut sind, dass ich sage, okay, das System funktioniert, ist super aufgesetzt, sauber aufgesetzt. Wir müssen auch die
Ja,
ganzen rechtlichen Dinge auch
vernünftig,
noch
ja.
jetzt im Feintuning machen, die ganzen rechtlichen Verträge. Weil du gibst ja da Daten ein, die sehr hochsensibel sind, logischerweise. Wir brauchen die Ethikkommission auch noch ein Approval. Da haben wir jetzt zumindest mal eine Ethikkommission gefunden, die uns prüfen möchte. Das haben vorher 5 bis 10 abgelehnt und wir haben 5 bis 10 Ethikkommissionen angeschrieben und die haben alle gesagt, wir sind nicht zuständig.
Ja.
Ihr habt ja keinen sozusagen von Ärzten oder von Kliniken oder von einem Pharmaunternehmen oder wem auch immer initiierte Studie, sondern ihr sammelt einfach Patientendaten weltweit online in einer Datenbank. Dafür braucht man keine Ethikkommission. Wir haben aber gesagt, okay, wir möchten sie trotzdem gerne durchführen, die
Okay.
Ethikkommission, die Freigabe, weil später, wenn die Daten an Forscher rausgegeben werden sollen, brauchen wir sie ja doch dann wieder. Jetzt haben wir endlich eine Ethikkommission gefunden, die uns prüfen will. Die kostet auch ein bisschen Geld. Das Geld haben wir gerade nicht im Konto, um da ehrlich zu sein. Das heißt, wir sind gerade dabei, die ganzen Anträge zu schreiben und brauchen dafür aber noch ein paar Spenden letztendlich nachher auf dem Konto, um das auch durchzuführen. Das kostet zwar nur 600, 700 Euro, aber das Geld ist halt gerade nicht da, weil wir natürlich echt von der Hand aus im Mund leben, weil wir halt ehrenamtlich arbeiten und letztendlich da keine Einnahmequellen sozusagen in dem Sinne haben. So, also ich hoffe sehr, dass wir dieses Jahr mit etwas live gehen können, was dann auch cool ist und was Spaß macht und was man dann auch testen kann und weiterentwickeln kann.
Ja, sehr gut. Genau, auch nochmal raus. Spenden kann man sehr gerne für das Projekt. Und ich habe gesehen, auf der Homepage kann man sich auch schon auf so eine Warteliste eintragen, wenn man sagt, ich möchte gerne informiert werden. Es gibt Newsletter, glaube ich, bei euch, ne? Und es gibt auf Social Media kann man euch
Genau.
folgen, um sozusagen up to date zu bleiben mit dem Projekt und wirklich dabei sein zu können, wenn es dann losgeht. Ja.
Genau, das geht über alle
Genau.
Kanäle. Dann,
Wer kann jetzt genau mitmachen? Geht es nur um die Betroffenen, die ihre Daten eingeben, oder könnten auch Angehörige mitmachen, zum Beispiel?
das können
Ah,
auch Angehörige machen, genau.
okay.
Genau, es muss nur jemand relativ viel Informationen
Ja.
haben oder halt einen direkten Draht zu den Betroffenen haben. Weil wie gesagt, von wie wurde jemand geimpft bis wie gab es Kinderkrankheiten etc., wollen wir möglichst viele Informationen sammeln. Also ich meine, jede Info ist Gold wert. Also heißt natürlich, es muss nicht jeder 100% dieser Dinge beantworten und eingeben. Aber je mehr wir natürlich kriegen, desto mehr macht es natürlich auch nachher Sinn. Und das muss schon jemand sein, der das nicht aus Hörensagen erzählt, sondern der schon relativ nah an dem Betroffenen dran ist und auch dann auch mal nachfragen kann, wenn gewisse Dinge vielleicht noch unklar sind.
Ja. Und wie viele Datensätze würdet ihr benötigen für sinnvolle Ergebnisse?
Also ich habe mal gesagt, wir müssen sechsstellig sicherlich werden, was die Anzahl der Patienten angeht. Ja, hinter jeder Person stehen dann hunderte von
Ja.
Fragen, wenn nicht sogar über 1000 Fragen vielleicht insgesamt sogar. Die müssen natürlich nicht alle ausgefüllt werden, je nachdem. Man kann sich auch seine Bereiche aussuchen. Man kann sagen, okay, ich fange jetzt mal an mit meiner Kindheit beispielsweise, oder ich möchte was über meine sportlichen Aktivitäten in meinem Leben erzählen. Oder ich möchte was erzählen, wie ich heute therapiert werde, was ich heute für Probleme habe, vielleicht auch an Nebenwirkungen der Medikamente oder an Symptomen der Erkrankung. Also jeder kann sich seine Bereiche raussuchen, wo er vielleicht sagt, okay, bin ich relativ schnell spruchreif. Aber klar, wie gesagt, wenn wir jetzt von mal 10, 12 Millionen Betroffenen weltweit ausgehen, die aktuell mit Parkinson leben, also ein paar hunderttausend Leute sollten wir weltweit schon zusammenkriegen. Aber wie gesagt, ich habe auch nie mit einem Parkinson-Erkrankten gesprochen, der gesagt hat, ich gebe meine Daten nicht her. Also klar, Datenschutz und alles Co. ist wichtig, aber die Datenschutzfanatiker sind in der Regel nicht die Leute, die chronisch krank sind.
Ja.
Wenn du chronisch krank bist und das ist eine Erkrankung, die nicht zu heilen ist, dann bist du sehr bereit, deine Informationen zu geben. Klar, die müssen anonymisiert werden, das ist vollkommen klar, aber ich kenne keinen einzigen Parkinson-Erkrankten, der nicht sagt, okay, ich gebe da gerne alle meine Infos, die ich habe. Wenn es irgendwie helfen kann, Muster zu erkennen, die Erkrankung zu besiegen, bin ich gern
Ja.
dabei.
Genau, und darum geht es ja. Es hat ja einen konkreten Nutzen. Also der Nutzen ist ja nicht nur für Menschen, die jetzt neu erkranken oder die nach uns kommen, sag ich mal, mit einer Parkinson-Diagnose, sondern es soll ja auch einen konkreten Nutzen auch für uns Betroffene geben, ne? Wie kann der zum Beispiel aussehen?
Naja, also ein Thema ist zum Beispiel, ich kenne persönlich keine gute Übersicht über alle Therapien, die es gibt. So Alternativtherapien, der eine macht Tai Chi, der andere macht Yoga, der nächste nimmt irgendwie Vitamin B1 hochdosiert, der nächste schwört total auf Mucuna pruriens Kapseln. Der nächste sagt, ich bin mit Levodopa total happy, das funktioniert bei mir super. Oder irgendwelchen Dopaminagonisten. Also, was ich sehr schnell haben möchte, eigentlich auch für mich selber sogar lustigerweise, ist so eine Übersicht weltweit, wer nutzt welche Therapien, was hat wo lange geholfen. Also, ich meine, wie viele Leute machen Tiefenhirnstimulation beispielsweise, gerade USA, das ist ja ein Riesenthema. Seit Jahren wird das extrem gehypt in allen Social Media Portalen. Klar, ist auch viel Geld mit zu verdienen, aber ich kenne auch genug Leute, wo es nicht geklappt hat, die halt nach Jahren das wieder sozusagen abstellen mussten, weil es dann halt nur kurzfristig geholfen hat. Das wäre zum Beispiel ein Benefit, was ich so relativ schnell sehen würde nach ein paar Monaten, dass man sofort anfängt, diese Informationen, die da sind, wer hat welche Therapien genommen, was hat wogegen geholfen, gegen welche Symptome, wie lange hat es auch geholfen, wie lange hat es dann vielleicht nicht geholfen, das schnell in der vernünftigen Datenbank Übersichtlichkeit zu haben, sodass ich da eingeben kann, okay, ich bin jetzt hier Parkinson-Patient, ich bin 43 Jahre alt. Haben eine frische Diagnose bekommen. Okay, was haben denn andere Patienten in deinem Alter da weltweit gemacht? Was hat denen geholfen? Klar, wir dürfen keine Therapieinformationen geben oder keine Therapieempfehlung, das ist auch logisch. Aber wir können zumindest Informationen, die andere Patienten die letzten Jahre erlebt haben, sammeln und die vernünftig darstellen. Weil ich habe damals Parkinson bekommen, mein Neurologe hat mich nach Hause geschickt. Ich habe keine Broschüre bekommen, keine Webseite oder irgendwas, wo ich mich hätte informieren können.
Ja, ging mir auch so,
Ja, du wahrscheinlich genauso. Wahrscheinlich 90% aller Leute, die Parkinson kriegen oder vielleicht auch eine andere Erkrankung, MS oder Demenz oder irgendwas, werden nach Hause geschickt und haben kein Onboarding zur Erkrankung. Es gibt keinen Weg, so richtig sich zu informieren, außer du fängst an zu googeln, KI zu nutzen, etc., was ja auch der richtige Weg ist. Also man findet ganz viele Informationen auch und die ganzen Charities machen ja ganz viele tolle Sachen. Aber so zum Beispiel so eine Therapieübersicht, Schulmedizin und Alternativtherapieformen mal im Vergleich über lange Jahre beobachtet, habe
Ja.
ich nichts gesehen in die Richtung, was mir hätte helfen können.
Ja,
Ja, und
cool.
Prävention ist das andere große Thema noch vielleicht. Also was ich 100% vermeiden möchte, ist, dass mein Sohn, meine Frau oder meine Familie irgendjemand noch Parkinson kriegt. Und es gibt ja auch gewisse grundlegende Sachen, die man beachten kann, um die Parkinson-Wahrscheinlichkeit zu reduzieren. Jetzt irgendwie biologische Sachen zu essen, nichts Gespritztes,
Ja.
sich von Giften und so fernzuhalten, etc. Das sind ja Sachen, nachweislich hilft das ja, um die Wahrscheinlichkeit, dass du Parkinson oder auch Demenz oder andere Dinge kriegst, zu reduzieren. Und diese Informationen müssten auch raus. Ich habe mich bis 42, bis ich Parkinson bekommen habe, nie mit Parkinson beschäftigt.
Ja.
Ich wusste kaum, was die Erkrankung ist, wusste kaum, wie ich sie vermeiden kann. Und ich habe auch wirklich viele Jahre in Berlin hardcore gefeiert, das Leben genossen, etc. Das würde ich einfach heute im Nachgang alles nicht mehr machen. Würde ich meinem Sohn auch nicht empfehlen, so zu leben. Auch wenn es
Ja.
eine spaßige Zeit war, man kann auch sein Leben spaßig verbringen, ohne viel zu trinken, ohne viel nachts in Clubs unterwegs zu sein, was einen auch nicht so richtig gesund leben lässt. Also ich glaube, man kann viele Informationen heute zusammenbringen, die viele Dinge vermeiden können im Leben. Und das sind so
Ja.
die, das hoffentlich zwei Dinge, die wir relativ schnell dann auch gewährleisten können, dass wir die Infos zusammenkriegen und das Leben der Leute, die Parkinson haben, verbessern
Ja.
können.
Ja, sehr cool. Es heißt ja immer, man soll groß träumen. Ich bin da auch ein Fan von, weil ich glaube, viele Menschen sagen immer irgendwie, ach, mit Parkinson kann ich das nicht mehr und das kann ich auch nicht mehr und jetzt werde ich meine Träume auch am besten schon vergessen. Und ich finde das totaler Quatsch, weil ich glaube, wir müssen und dürfen auch weiterhin groß träumen. Und wenn alles nach Plan läuft bei Kill Parkinson, träume mal groß. Wo siehst du eure Mission in 5 Jahren?
Wenn alles nach Plan läuft, haben wir Kill Parkinson 5 Jahre nicht mehr. Wir brauchen keine Parkinson Charity mehr, weil wir bis dahin einen Weg gefunden haben, die Krankheit durch Medikamente so weit einzugrenzen, wie das bei HIV auch ist, dass man da voll mit leben kann, sein Leben lang. Und idealerweise irgendwas, was sogar die
Ja.
Impfung bringt, die da verhindert, dass irgendwie unsere Liebsten, unsere Freunde, Familie und Co. Parkinson bekommen. Das wäre die Idealsituation. Da sagen natürlich alle nach 208 Jahren, das ist total unrealistisch, aber you never know.
Genau, das glaube ich nämlich auch. Und es ist ja im Moment in der Parkinson-Forschung auch ganz viel so in der Pipeline. Das sagen ja auch die Forschenden, ich war jetzt kürzlich auf dem Parkinson-Kongress in Leipzig, wo doch immer wieder gesagt wird, es gibt ganz viele vielversprechende Dinge auch, die da sind, ne? Aber wo man eben auch Zeit und Geld und Daten für braucht. Und da ist natürlich Kill Parkinson jetzt ein Teil, kann ein Teil sein, der dazu beiträgt, vielleicht nicht nur für ein größeres Verständnis, sondern auch für eine bessere Übersicht und Muster kreieren kann oder herausfiltern kann, die man bisher ohne diese ganzen Datensätze, ohne KI, gar nicht sehen
Das wäre
konnte.
großartig, ja.
Ja, so, wir sind schon sehr gut in der Zeit, deswegen würde ich jetzt einfach mal die letzte Frage stellen. Marco, was magst du den Menschen, die jetzt zuhören, noch mit auf den Weg geben?
Ja, also im Endeffekt, wie gesagt, die Entscheidung trifft ja jeder selber, wie er mit seinem Leben umgeht. Ja? Also mich hat damals wieder Parkinson in der Diagnose erstmal ein paar Jahre gebremst und geschockt. Ich würde aber einfach jedem empfehlen, der die Diagnose bekommt, da ganz in Ruhe ranzugehen, die Sicherheit zu haben, okay, es dauert wirklich jahrelang in der Regel, gerade auch wenn man jung erkrankt ist, bis das Parkinson das eigene Leben sehr im Griff hat, muss man einfach zusagen, dass es schon passieren kann. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir viele Leute zusammenkriegen, die einfach an die Idee glauben, dass wenn wir ganz viel wissen, was wir in unseren Köpfen haben, was wir auch erlebt haben, an Therapien, aber auch unsere Biografien, wenn wir die zusammentragen, dass das helfen kann, die Forschung nach vorne zu bringen. Und jeder, der irgendwie unterstützen kann, ist natürlich super hilfreich, weil wir einfach, klar, die nächsten Jahre auch ein bisschen was an Geld brauchen, um letztendlich die Idee zu verwirklichen, in die Welt zu bringen, PR zu machen, sodass auch Leute, wie gesagt, in Äthiopien, Australien, Südamerika, selbst Russland und Co., wo vielleicht die Medien auch relativ schlecht erreichbar sind, dass wir diese Leute erreichen können, dass sie ihre Informationen geben können. Deshalb bin ich echt happy, jeden, der das unterstützen kann, weil wir alle, glaube ich, eine Welt ohne Parkinson haben wollen eines Tages. Auch ohne Demenz, Alzheimer und all die anderen Plagen, die wir halt haben. Ja. Da wollen wir eigentlich alle hin, ja.
Ja. Marco, ganz, ganz vielen Dank für dieses Gespräch, für dein Feuer, was du mitbringst, für diese tolle Vision und Mission. Ja, ein großes Dankeschön auch an dein Team, was hinter dir steht. Ihr macht das ja gemeinsam. Man kann sowas ja nicht alleine schaffen. Und auch deine Frau ist ja dabei, habe ich gesehen. Also ihr macht das auch als Paar, ne? Als Familie ist das so eure Aufgabe. Und ich glaube, das braucht es auch. Es braucht Feuer, es braucht Leidenschaft, es braucht Energie. Ich wünsche dir und euch noch ganz viel davon. Und ja, wir geben das auch nochmal raus, jetzt die Form der Unterstützung, die ihr braucht. Ich schreibe nochmal einiges in die Shownotes, dass man sich das gerne anschauen kann. Guckt schon mal rein, auf jeden Fall bei Kill Parkinson. Es lohnt sich. Danke dir, Marco.
Super, vielen Dank, Katrin. Auch dir ein großes Lob für das Format, was du hier ins Leben gerufen hast. Ich finde, Podcast ist eine super coole Art und Weise, mal eben im Auto mehr über Parkinson zu erfahren. Habe da auch ganz viele tolle Folgen von dir schon gehört. Also super, dass du es machst und danke auch, dass du die Power hast, das irgendwie weiterzumachen und da viele tolle Leute findest, mit denen du dich austauschen kannst, weil wie gesagt, uns fehlen ja auch teilweise Informationen. Also man kann bei jedem nur dazulernen, wie es andere gemacht haben, weil der
Ja.
Neurologe sagt es ja in der Regel nicht, was andere so an Erfahrungen gemacht haben, sondern
Der weiß es ja auch oft nicht, ne?
der weiß es leider nicht genau, so sieht es aus.
Genau. Sehr cool. Danke, Marco. Dir noch einen schönen Sonntag.
Dir auch, Katrin. Bis die Tage. Ciao, ciao.
Tschüss. Ja, das war ein faszinierendes Gespräch, wie ich finde. Ich denke ja immer wieder, wir brauchen ganz unbedingt Menschen mit Visionen, mit Leidenschaft und mit Begeisterung. Und manchmal kommen wichtige Impulse gerade von den Menschen, die selbst betroffen sind und die daher auch die Dringlichkeit am deutlichsten spüren. Also bloß nicht abhalten lassen von Meinungen anderer oder noch schlimmer, von den Gedanken in unserem Kopf, was alles schieflaufen könnte. Eines meiner Lieblingsmottos ist ja immer, man muss mit allem rechnen, auch mit dem Guten. Schau dir auf alle Fälle mal die Homepage an von Kill Parkinson. Du findest sie im Begleittext zu dieser Folge. Und wenn du genauso begeistert bist von der Kill Parkinson Register-Idee wie ich, dann schau doch gerne mal, wie du das Projekt unterstützen kannst. Vielleicht mit deiner Zeitspende, mit einer Geldspende, indem du dich auf die Warteliste für das Register setzen lässt oder über Social Media auf das Projekt hinweist. Und wer weiß, vielleicht werden wir schon in wenigen Jahren erleben, dass diese Idee Früchte trägt, von denen wir alle profitieren können. Und mit dieser Hoffnung wünsche ich dir einen schönen Sonntag. Pass gut auf dich auf und bleib positiv.